Aber wenn du siehst, wie Menschen sich entwickeln, ich sag mal von den ersten Mitarbeitern, die heute teilweise extreme Verantwortung in irgendwelchen Rollen haben, mit einem Lächeln ins Büro reinkommen, das ist was, was mich richtig als Mensch erfüllt. Und ich glaube, wofür ich irgendwie tagtäglich aufstehe und was mich eigentlich ja richtig begeistert.
Das ist Johann Böker von Greenflash und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Begrüßt mit mir jetzt unseren Moderator und Gründer Stefan Klum und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond KPI und wie ihr ja wisst, gibt es durchaus bei den Themen, die ich hier so mit meinen Gästen bespreche, auch ein, ich würde sogar fast sagen, Herzensthema oder zumindest ein Thema, wo ich eine hohe Affinität zu habe. Ich beschreibe das mal als regeneratives Wirtschaften und ich würde sagen, heute sitzt mir, und das darf ich als alter weißer Mann sagen, ein junger Mann gegenüber, der dieses Thema nicht nur, ich würde sagen, intellektuell durchdrungen hat, sondern im wahrsten Sinne des Wortes fast zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Mir gegenüber sitzt der Johann Böker, 24 Jahre alt.
Oh, ich bin 25.
Entschuldigung, 25.
Mich mal selber zu korrigieren.
Genau. Das Gute an der Sache ist, ihr habt gehört, er sitzt mir wirklich gegenüber. Nee, also Gründer und CEO von Greenflash, ein, ich würde mal sagen, super hot shit Startup, derzeit am Gründerhimmel
Corporate,
in Deutschland.
Corporate, nennt man uns schon.
Ah, okay, Corporate. Schau mal, hier, ich werde hier die ganze Zeit schon korrigiert, aber das ist super. Nein, also ein Unternehmen, das tatsächlich sich so ein kleines Thema auf die Fahne geschrieben hat, die Dekarbonisierung der Industrie mit voranzutreiben, wenn nicht sogar möglicherweise zu einem sogenannten Key Player in diesem Markt zu werden. Warum ich das jetzt gerade auch so durchaus beeindruckt wiedergebe, ist, weil ich könnte jetzt hier, glaube ich, sag ich mal, alleine schon die ersten 10 Minuten damit verbringen, welche Gründerpreise, Awards etc. pp. Hier abgeräumt wurden schon. Was allerdings tatsächlich auch durchaus sich mal nochmal explizit erwähnen möchte, ist, dass just das Handelsblatt zu berichten wusste, dass der liebe Johann zu den Forbes 30 Under 30 gehört. Das ist ja nun mal auch eine ganz spannende Information. Also, lange Rede, kurzer Sinn, erstmal herzlich willkommen, Johann. Wie geht's dir?
Hallo Stefan, ich sag herzlich willkommen im Büro hier in Essen.
Ja, genau.
Gebürtiger Essener, ne?
Das kommt noch hinzu, genau. Ich muss da so sagen, du bist ja in meinem Hut. Und ich wollte gerade sagen, normalerweise muss ich dich ja eigentlich mit Moin Johann begrüßen.
Ja,
ne?
Ich komme eigentlich aus Lingen tatsächlich. Auch dort haben wir noch einen größeren Standort, eigentlich fast genauso groß wie hier in Essen. Das sind so unsere beiden Hauptstandorte. Und genau, eigentlich Moin, ja, sagt man schon im Emsland teilweise. Genau, eigentlich ja. Gebürtiger Emsländer.
Genau.
Fühle mich aber auch ganz wohl hier in Essen, muss ich sagen.
Da hast du schon mal jetzt alles richtig gemacht hier für unser Gespräch. Nein. Worum es aber eigentlich natürlich auch heute gehen soll, ist, dass wir, ich sag jetzt mal, die nächsten paar Minuten überschlägig 60 Minuten mal damit verbringen, dass wir so einiges nicht nur über dich, sondern natürlich auch über das Unternehmen lernen. Und ich weiß, dass du natürlich so ein echtes Vertriebsgehen hast. Und bevor jetzt hier, sag ich mal, diese Veranstaltung hier zu einer reinen Sales-Veranstaltung wird, lade ich dich gleich mal ein, tatsächlich damit dein Vertriebs-DNA, sag ich mal, einmal kurz beruhigt ist, kannst schon mal Gedanken machen, so als Warm-up, bevor ich nämlich hier versuche, irgendwie laienhaft zu erzählen, was ihr eigentlich macht, gebe ich dir gleich mal irgendwie 2 Minuten Zeit, wie so eine Art Sales-Pitch, damit du mal den Zuhörern erzählst.
Ich warte schon.
Ja, genau, siehst du, genau. Was Greenflash denn eigentlich macht? Also ich sag jetzt mal so, ihr beschäftigt euch im weitläufigen Sinne eben mit der Dekarbonisierung von der Industrie und gleichzeitig geht's aber um, ich sag jetzt mal, KI-gestützte Energiesysteme, die irgendwie super schlau gerade schon was machen, wo andere Leute noch versuchen rauszufinden, wie man es eigentlich macht. Also, Johann, die Zeit läuft.
Ja, danke, Stefan. Hat lange gedauert, bis ich hier endlich zu meinem Pitch komme. Also, wir bauen ganzheitliche Energiesysteme für Industrie und Gewerbe aus einer Hand. Fertig.
Ja, Moment, jetzt mal eben dazu.
Nee. Ich kann es gerne nochmal näher beschreiben.
Genau, also dann machen wir mal Folgendes. Dann machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Ich rufe jetzt an und sag guten Tag.
Ich frage immer erst den Kundenbedarf ab.
Genau, also, dann hilf mir mal. Was ist denn so ein klassischer Kundenbedarf? Wann rufe ich denn hier eigentlich an?
Genau, also wir haben uns zur Vision gemacht, für Industrie und Gewerbe, also eine CO2-neutrale Industrie im Endeffekt anzuvisieren und die Haupt-CO2-Emittenten in der Industrie, im Industrie- und Gewerbesegment ist das Thema Energie, Verkehr. Und genau diese Bereiche adressieren wir mit unserem Produkt. Wir bauen ganzheitliche Energiesysteme. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht mal einen Logistiker, eine große Photovoltaikanlage auf das Gewerbedach, vielleicht sogar noch eine Parkplatzüberdachung mit PV, einen Batteriespeicher in Kombination mit dem System, Ladeinfrastruktur, 2, 3, vielleicht auch 20, 30 Schnellladesäulen oder auch AC-Ladesäulen für die Mitarbeiter. Und das Ganze intelligent verknüpft mit unserem Energiemanagementsystem, was aufgrund von einer intelligenten Logik das ganze Energiesystem mit dem Energiemarkt verknüpft. Und im Endeffekt Ziel ist es, möglichst viel grün produzierten Strom aus der PV-Anlage dezentral zu nutzen, aber auch über das System hinaus dann zu dem richtigen Zeitpunkt im Strommarkt zu verkaufen und im Endeffekt es hinzubekommen, dass Industrie und Gewerbe die Umstellung auf erneuerbare Energiesysteme, auf Energiesysteme wirtschaftlich, ganzheitlich und das alles aus einer Hand zu liefern. Heute, wenn man das überhaupt mit irgendwelchen Dienstleistern hinbekommen möchte, braucht man bestimmt 20, 15 unterschiedliche Unternehmen, die das Ganze koordinieren, unterschiedliche Aufgaben übernehmen in dieser Projekt-Supply Chain und das liefern wir alles aus einer Hand. Von der Planung bis zur Umsetzung, bis zum Betrieb und Weiterentwicklung, alles von Greenflash. Und ja, das ist eigentlich, was Greenflash heute macht, deutschlandweit mit über 70 Mitarbeitern an ja zwei Hauptstandorten, größeren Standorten in Lingen und in Essen und kleineren Standorten weiter verbreitet.
Ja. So, jetzt, wie gesagt, will ich da gleich nochmal mit dir gemeinsam Knopf dran machen, damit wir dann später auch nochmal zu den richtig spannenden Themen kommen. Das sage ich jetzt mit Augenzwinkern. Okay, aber jetzt will ich dann nochmal genauer verstehen, was macht euch dann jetzt so besonders? Weil jetzt bin ich zwar in dem Markt nicht so tief drin, aber jetzt habe ich Sachen gehört, wo ich jetzt mir zumindest vorstellen könnte, mit so einer oberflächlichen Recherche gibt's da jetzt auch noch ein paar andere, die das auch irgendwie machen. Was ist denn jetzt hier bei euch so anders?
Genau, also ich glaube grundsätzlich... Also
der USP, wie man so schön sagt.
Genau, USP sind unterschiedliche Themen. Ich glaube, es ist definitiv die Ganzheitlichkeit, die wir an den Tag legen, wirklich von einem Unternehmen, von der Planungsphase bis zur Konzeptionierung, Netzbetreiber, Anmeldungen bis in die Umsetzungsphase, unterschiedliche Gewerke, das ist ein Bau eines Ladeparks, das kann ein Tiefbauunternehmen sein, das ist eine neue Trafostation, die gebaut wird, eine Photovoltaikanlage, die wir errichten, bis hin zum Betrieb, Weiterentwicklung, Komponenteneinkauf, das ganze Thema Energiemarkt, Börsenanbindung des überschüssigen Stroms, den wir verkaufen müssen, das Thema Ladesäulen, Abrechnung, kaufmännische Abrechnung in der Ladeinfrastruktur, Treibhausgasquoten aus den Ladesäulen zu verkaufen. Also es sind wirklich, ich sag mal, 10, 15 Bausteine, die wir alle für den Kunden zugänglich machen, über uns, über einen Prozess, über einen Ansprechpartner. Und ja, das ist definitiv unser USP. Und dazu kommt nochmal einfach vielleicht unser Softwareprodukt, was wir haben, was ja auch nur unseren Kunden zur Verfügung steht. Mhm. Und ich sag mal, in dem Betrieb und der Weiterentwicklung eigentlich noch eine Schippe drauflegt. Die Szenarien, die wir über das Produkt im Moment abbilden können, teilweise so im Markt noch gar nicht verfügbar sind. Ja. Mhm.
Also, wie gesagt, hier will ich den Kreis nochmal schließen, weil ehrlicherweise, du hast das Unternehmen mit 21 gegründet. Lass uns mal teilhaben. Also wie komme ich mit 21 und wie komme ich da drauf? Mir irgendwie, und das ist ja auch noch interessant, da will ich später nochmal mit dir gemeinsam drauf eingehen. Wie gesagt, aber jetzt mal zunächst bei dieser ersten Frage bleibend, sich in einen irgendwie ja auch Markt zu bewegen, der ja im Moment auch noch wahnsinnig ideologisch aufgeladen ist. Ne? Also du bist ja auch wahrscheinlich in deinem Alltag immer auch mit Diskussionen noch verbunden, wo es gar nicht mehr nur um die Lösung geht, sondern ich sage jetzt mal Menschen, ideologisch aufgeladen irgendwie gar nicht um eine Lösung ringen, sondern irgendwie im Zweifel ja noch ganz andere Fragen stellen. Bis hin zu der Tatsache, dass die irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht verstehen, warum wir jetzt irgendwie eine Dekarbonisierung brauchen, beziehungsweise, und das ist ja auch eigentlich ja ein Faktor, und ich will den jetzt hier mal so ideologiefrei wie möglich in unseren Raum legen, einfach auch sagen, das ist ja eine Deindustrialisierung unseres Landes. Bist du eigentlich wahnsinnig? Also sag ich mal, hilf mir mal, wie so 21 sagst du?
Hast du mehrere Fragen gestellt?
Genau, das ist das, was ich schon immer machen wollte, oder wie kamst du dazu?
Genau, ich glaube, es waren jetzt mehrere Fragen. Ich fange mal vorne an. Wie kommt man dazu? Ich glaube, schon einfach untriebiger Unternehmer, der sich mit der Zukunft beschäftigt, nicht gerne mit der Vergangenheit. Das ist vielleicht ein Thema. Bin selber gelernter Elektroniker, habe auch im Handwerk beim Solateur, also da, wo schon auch vor Jahren PV-Anlagen errichtet worden sind, gearbeitet. Komme aber eigentlich aus der Industrie, also habe meine Ausbildung teilweise Maschinenbauunternehmen gemacht. Da natürlich auch die hohen Stromverbräuche, generell so ein bisschen diese Welt dort gesehen. Und jetzt springe ich zurück in Ideologie und Deindustrialisierung. Entschuldigung. Ist es mit Sicherheit ein Thema, was extrem hart diskutiert wird. Und das ist halt die Frage, was ist unsere Option? Ich glaube, wir haben einfach jahrelang gepennt bei den neuen Technologien, sei es bei Elektromobilität mit den größten Automobil-OEMs, sei es Volkswagen, Daimler, BMW. Und heute lassen wir uns die Elektroautos aus den USA oder aus China liefern. Und genauso wird es auch bei anderen Gewerken sein. Wir können uns nicht vor dem Wandel wehren. Wir können nicht durch, ich sag mal, an dem Benziner oder an bestimmten Technologien festhalten, nur weil wir dort in der Historie vielleicht stark waren und gute Positionierungen hatten. Und ich glaube, umso schneller man in diesen Wandel reingeht, umso mutiger man in diesen Wandel reingeht, was natürlich eine Veränderung ist, wo andere auch bestimmte Unternehmen auf der Strecke bleiben, umso erfolgreicher wäre unsere Wirtschaft. Und das sieht man auch vor allem bei den Projekten, die wir umsetzen. Es geht darum, dass wir wirtschaftliche Projekte umsetzen, dass wir eine Dekarbonisierung machen beim Kunden durch eine Elektrifizierung der Flotte, durch einen Bau einer großen Photovoltaikanlage, eines Batteriespeichers. Aber das Ganze wirtschaftlich. Der Fokus liegt immer darauf, auf die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Und das ist natürlich in der Industrie steht einfach auf Punkt 1, die Wirtschaftlichkeit, der Return on Invest, die Langlebigkeit auch des Betriebes, des Geschäftsmodells. Und das entwickeln wir gemeinsam mit dem Kunden. Und ich glaube, das ist auch einer unserer Erfolgsfaktoren.
Ich will da jetzt nochmal bleiben, weil ich finde, das ist ja auch, also wie gesagt, das macht ja vielleicht auch jetzt hier diesen Podcast, so ist zumindest meine Idee aus, dass wir da nochmal reingehen. Das heißt also, ist es so, dass wenn du mit den Leuten da am Tisch sitzt, zum Beispiel diese Diskussion, ob man da jetzt irgendwie eben in Anführungszeichen in neuen Energiemanagementsystemen und auch eben in Anführungszeichen in grüner Energie denkt, ist das gar nicht mehr so ideologisch, sondern ist im Grunde, sag ich mal, allein die Tatsache, dass ihr da was auch immer, eine Studie oder einfach mal ein Rechenexempel vorlegt, meistens schon damit diese ganze ideologische Diskussion erledigt? Oder ist es einfach so, dass die da auch Totalverweigerer sind, das weiß man ja auch, sich dem gar nicht öffnen und ihr da sowieso nicht am Tisch sitzt? Also was passiert da eigentlich genau? Oder gibt's möglicherweise tatsächlich sogar sowas wie so eine Evolution in so einem Gespräch? Also jemand ist super kritisch und dann habt ihr irgendwie zwei, drei Dinge oder irgendwie mal ein paar Rechenexempel an der Hand und dann, keine Ahnung, fällt er euch um den Hals oder die und sagt, mein Gott, jetzt bin ich erleuchtet und jetzt habe ich alles verstanden? Oder wie ist das?
Also es ist wirklich eine Entwicklung. Wir sind das bei uns auch in den Kundenreise und es ist teilweise so, dass wir am Anfang auf Kunden treffen, wo es halt sehr um die Ideologie geht. Dann fängt man wirklich in Termin redet man darüber, ob das politisch richtig ist, ob wir auf Elektromobilität umsteigen oder nicht. Und das sind halt auch wirklich, also manchmal echt, ja, ist schon seltsame Gespräche, weit weg von dem, wo sich gerade vielleicht der Markt bewegt und auch der internationale Markt. Aber wir ziehen es bewusst raus aus der Ideologie rein in wirtschaftliche Betrachtungen der Investition in die Photovoltaikanlage, der Investition in den Batteriespeicher, der Investition in einer neuen Trafostation, in ein neues Energiemanagementsystem und weg von der Ideologie rein in, es ist ein Invest, es ist wie ein Immobilieninvest, wie eine Hallenerweiterung, wie ein Maschineninvest in die Produktion, wo man Geld in die Hand nimmt, um danach einfach Betriebskosten zu sparen. Und da kriegen wir es hin, oder damit kriegen wir es hin, weg von der Ideologie rein in eine Business-Betrachtung zu kommen, was, glaube ich, sehr hilft, was eigentlich ja schade ist. Eigentlich müsste man ja begeistert davon sein, dass es, ich sag mal, dass man zu einem CO2 einspart und auf der anderen Seite auch noch irgendwo eine Wirtschaftlichkeit generiert. Und ja, ich würde schon sagen, es hat sich gebessert in den letzten Jahren. Aber es kann schon immer mal sein, dass du zwischenzeitlich, ich würde schon sagen, auch Fehlentscheidungen getroffen werden, weil die Leute sagen, ey, ich glaube nicht an Elektromobilität. Und in unserem Case sind natürlich auch immer Szenarien. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass ein Mittelständler, wie jetzt mit 500 Mitarbeiterparkplätzen, in 3 oder 4 Jahren, dass da 50 Elektroautos laden. Oft weit konservativer als Marktannahmen. Und wenn du dann jemand das dort sitzen hast, der sagt, das glaube ich nicht, und wir kriegen bei uns keine Elektrofahrzeuge, dann geht natürlich auch, die verändert sich mit dieser Annahme die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Und da haben wir immer mal Kunden, die wir auf der Kundenreise nicht schaffen abzuholen. Dann spricht man natürlich auch mal über Marktszenarien und zeigt einfach mal Zahlen und Fakten und Daten. Aber hier und da, würde ich schon sagen, verlieren wir mal Projekte an ideologischen Einstellungen zur Politik. Und das ist natürlich ärgerlich. Das ist auch Teil unseres Prozesses, da den Kunden ja irgendwo auch vielleicht von der Fehlentscheidung zu schützen, zu bewahren. Oft fehlen einfach auch Informationen, wie CO2-Bepreisung die nächsten Jahre sich entwickelt, aber auch vielleicht, was man für Wirtschaftlichkeiten auch generiert über zum Beispiel einen Elektro-LKW, wenn man ihn fährt. Und ja, Teil unserer Aufgabe, würde ich beschreiben.
Ich will noch mal was dazulegen, was das wahrscheinlich unterstützt. Ich habe zufälligerweise hier in der Vorbereitung auf das Gespräch auch noch mal so ein Paper von der Zeitschrift Nature gefunden. Und die haben Berichten, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich nicht so detailliert. Und da wirst du auch sagen, ja, da kann man sicherlich noch ein paar Sachen zu sagen. Jetzt
bin ich gespannt.
Ja, das ist aber interessant, weil eigentlich normalerweise ja, ich sage jetzt mal, die Zeitschrift an sich ja jetzt kein explizites Blatt ist, das sich damit auseinandersetzt. Aber die haben zum Beispiel interessanterweise berichtet, dass eben tatsächlich bis 2030, ich sag jetzt mal, eine sehr belastbare Studie sagt, dass der verfügbare Strom aus Photovoltaik inklusive der Speicherung, das ist ja sicherlich auch so der Casus Knackus, ne, das ganze Thema Speicherung, wirst du auch noch viel besser wissen als ich, also nachhaltig billiger sein wird als jede andere Stromquelle, so nenne ich das jetzt mal. Also ich will jetzt mal bewusst sagen, fossil wahrscheinlich sowieso, sondern schlicht und ergreifend ganz klar rechenbar und ganz belastbar und seriös darstellbar ist.
Ja. Teil unserer Konzepte immer auf projektbasiert. Natürlich jetzt die Frage Energie allgemein, die muss natürlich aber auch noch zu meinem Standort kommen, in meinen Elektro-LKW kommen, in meinen PKW kommen. Und was wir eigentlich genau da machen, wir berechnen inklusive Wartungskosten, Versicherungskosten, inklusive des Darlehens, der Finanzierung, inklusive vielleicht sogar mal eine Dachsanierung, vielleicht alle Szenarien, die bei dem Kunden zusätzliche Kosten verursachen, in ein Gesamtpaket individuell für jeden Kunden und ihm eigentlich sagen zu können, wie es an seinem eigenen Standort aussieht, mit seinem eigenen Dach, mit seiner eigenen Freiflächenanlage, mit seiner eigenen Parkplatzüberdachung, und kriegen es halt so hin, weg von dem reinen Marktszenario, dass jetzt eine Kilowattstunde Strom, ich weiß nicht, wenn ich einen riesen Freiflächenpark in der Wüste baue, teilweise bei 2-3 Cent liegt, das ist schon schön, das ist ein toller Effekt. Bei uns geht es aber wirklich darum, den Strom dort zu produzieren, wo er auch gerade in der Stromrechnung heute noch gekauft wird. Und ich rechne dann, und dann sind die Stromgestehungskosten teilweise auch höher, die gehen dann vielleicht mal Richtung 6-7, vielleicht auch mal 8 Cent, vielleicht mal eine Dachsanierung noch, die notwendig ist, bin ich vielleicht noch mal 1-2 Cent höher. Und dann rechnen wir diesen Preis gegenüber der Stromrechnung an dem jeweiligen Standort bei dem jeweiligen Industriekunden. Und auch da sehen wir extrem wirtschaftlich, haben wir eigentlich in, ich weiß, kann es nicht genau zahlen, sondern über 80% unserer, wir nennen es bei uns Energiekonzepte, die wir für unsere Kunden machen, haben wir extrem positive Wirtschaftlichkeiten. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele einfach nicht wissen, was sie für ein Potenzial haben und dass sich da einfach auch viel die letzten Jahre getan hat. Stromgestehungskosten sind gesunken aus PV, vor allem einfach dadurch, dass die Komponenten günstiger und effektiver geworden sind. Wir können mehr Strom im Eigenverbrauch nutzen, weil der Batteriespeicher mittlerweile in Masse produziert wird und pro Kilowattstunde günstiger geworden ist als pro Kilowattstunde oder Megawattstunde. Genauso auch im Elektromobilitätsbereich. Die Fahrzeuge sind massentauglich, die haben nicht mehr die Preise, die haben andere Reichweiten. Und oft hängt vielleicht einfach auch noch der Wissensstand und auch, ich sag mal, die ideologische Grundlage der Kunden oder auch teilweise sogar von Vorständen für gesamte Verkehrszweige oder es zieht sich manchmal auch wirklich von den Vorständen bis in den Entscheidungen der Abteilungen und einfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Ich muss jetzt tatsächlich nochmal so, wenn ich dir so zuhöre und jetzt auch gar nicht mit der Erwartungshaltung, dass du sofort mir jetzt hier dazählen gleich eine perfekte Antwort lieferst, aber jetzt frage ich mal so ganz naiv. Also zumindest auch, wie gesagt, in der Vorbereitung, jetzt bestätigt du das ja noch, hier, keine Ahnung, Zeitungen vorwärts, rückwärts, Studien vorwärts, rückwärts, alle haben ganz klare, wie soll ich sagen, oder liefern ganz klare Zahlen, die ja irgendwie so, wo es ja fast sogar man sagen könnte, da kann ich, egal welche Brille ich habe, ich kann da eigentlich gar nicht mehr.
Ja, da muss ich schon stoppen, glaube ich. Ich glaube, es liefern halt nicht alle ganz klare Zahlen. Es ist eher, dass man halt viel vom Markt liest, aber das ist ja auch unser USP, irgendwo die Zahl jetzt mal auf das Kundenprojekt runterzubrechen.
Okay.
Und der eine Kunde sagt, nee, bei mir klappt es nicht, weil mein Dach müsste eine Sanierung haben. Und in dem Moment bringt mir keine Zahl aus irgendeinem Magazin was, sondern ich muss individuell mich mit seinem Projekt vor Ort beschäftigen. Zum Beispiel, was ganz viele Kunden bei uns haben, sie müssen ihre Strominfrastruktur, das heißt Trafostation, 10kV-Ring, ertüchtigen. Und in dem Moment ist halt plötzlich für die Kunden auf der Business Case direkt gestorben. Aber es hat ihnen eigentlich keiner berechnet, was jetzt vielleicht diese Ertüchtigung kosten würde. Plus dann vielleicht nochmal mögliche Sondererträge durch einen Ladepark oder durch einen Verkauf von überschüssigem Strom an der Börse. Und wenn wir diese ganzen Bausteine gemeinsam betrachten, dann hat der Kunde eigentlich erst die Entscheidungsgrundlage, die er braucht. Mhm. Und das stellen wir her. Und ich glaube, das ist schon was, was nicht wirklich verfügbar ist. Es ist nicht so, und es ist auch schon eine enorme Komplexität dahinter. Ich muss Kosten bewerten, ich muss Risiken bewerten. Also da beschäftigen sich bei uns über, ich sag mal, 30 Ingenieure, Techniker, Softwareentwickler nur mit diesem Thema der Wirtschaftlichkeit. Ich muss mit unterschiedlichen Marktszenarien rechnen, wie entwickeln sich Batteriespeicher. Ich rechne mit unterschiedlichen Marktszenarien, zu welchem Zeitpunkt verkaufe ich meinen Strom. Aber aus den unfassbar vielen Projekten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und tagtäglich machen und diese Projekte dann auch realisieren, sehen wir, dass wir mittlerweile einfach auch so viel Datengrundlage haben, die wir teilweise auch auswerten in diesen Projekten und mittlerweile einfach so genaue Aussagen darüber treffen können, was wir für Möglichkeiten haben bei unterschiedlichen Kunden, und auch was das nachher für eine Wirtschaftlichkeit hat. Mhm. Und dass sich diese Zahlen auch bestätigen, das sehen wir ja bei den Projekten, die wir dann nachher aus der Konzeption in die Umsetzung gehen. Und das ist einfach, ja, gibt dann Sicherheit. Und ich glaube, das hat einfach oft bei uns dazu geführt, dass wir auch größere Kunden, wirklich größere Konzerne dazu gebracht haben, einfach auch spannende Investitionen in dem Bereich zu tätigen.
Mhm. Okay, also, genau. Okay, dann genau. Weil ich war so ein bisschen auf dem Weg, ne, so ein Stück weit ist das dann im Grunde, sag ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen Politiktheater, was wir da jetzt, sag ich mal, verfolgen, dass da irgendwie so pauschalisierte Dinger rausgehauen werden, wo man jetzt, ich sag ja, bewusst laienhaft dann immer so denkt, also okay, entweder verstehe ich es tatsächlich nicht oder irgendwie.
Es sind vielleicht eher so einzelne Blöcke, wo so Politiktheater ist. Beispiel sind so Wasserstoff-LKWs, Elektro-LKWs, reines Politiktheater. Da wird die reine Zahl aus Studien oder aus Wirtschaftlichkeiten, wie wirtschaftlich und was für eine Reichweite ein Elektro-LKW hat, wie lange der durchschnittliche LKW in Deutschland fährt, spielt in dieser Diskussion keine Rolle. Reine ideologische Entscheidung. Das ist zum Beispiel mal so ein Beispiel, wo wir das vielleicht haben. Aber sonst im Allgemeinen, im Gesamtpaket sehe ich das gar nicht mehr so häufig. Vielleicht teilweise noch mal so ein bisschen bei dem Thema Wärmepumpe ist auch irgendwie was aus dem Privathaushalt, wo sehr ideologisch diskutiert wird, wie es auch so manchmal in Gewerbebereich ich schon mal so ein bisschen erfahren habe. Aber ich glaube grundsätzlich, dass noch öfters eher daran scheitert, dass die Leute einfach kein Dienstleister haben, der ihnen aufzeigt, was sie für wirtschaftliche Potenziale hat, das mit denen das ganze Thema aufarbeitet, betreut, diese ganzen Zahlen und Daten, Erfahrungswerte liefern kann und im Endeffekt dann auch das, was da alles kalkuliert worden ist, in die Umsetzung bringt und ihnen auch garantiert, dass wir das, was wir da jetzt ausgerechnet haben, einfach auch in 6 Monaten funktioniert und der Ertrag zum Tag X kommt. Hm. Und das machen wir. Wir garantieren die Umsetzung in einem festen Zeitraum. Wir sagen jetzt, wir haben das alles kalkuliert, in 7 Monaten realisieren wir alles. Und ab dem 1. November läuft das ganze System. Und wenn das nicht läuft, stehen wir auch in der Verantwortung. Und dann kommt noch die dritte Phase, die dritte Garantie sozusagen, der Betrieb und die Weiterentwicklung des Systems. Wo wir sagen, wenn wir dort drin sind, können wir dir sagen, nur die Wirtschaftlichkeit, die wir kalkuliert haben, können wir darüber hinaus noch die Wirtschaftlichkeit optimieren in den nächsten Jahren. Wie sehr können wir dir jetzt gerade noch nicht sagen, aber wir kriegen es hin, durch noch mehr Einbinden von weiteren Erzeugern, sei es mal ein Heizstab beim Industriekunden, sei es mal eine Wärmepumpe, Industriewärmepumpen haben wir teilweise eingebunden, sei es aber auch einfach vielleicht den erzeugten Strom besser auf den Verbrauch anzupassen, das heißt mehr Strom dezentral zu nutzen. Und mit diesen ganzen möglichen unterschiedlichen Szenarien einfach die Wirtschaftlichkeit über der Kalkulation, die wir gesetzt haben, mit dem Kunden noch zu optimieren. Mhm. Und einfach da mittlerweile Referenzen oder super viele Kunden haben, die davon einfach erzählen, von ihrer Reise. Und ich glaube, das ist auch unser Haupt, ja, Vertriebsweg, einfach realisierte Projekte, die davon erzählen, wie der Weg mit Greenflash war und im Endeffekt darüber auch, ja, uns, wir auch so stark gewachsen sind und ja, vielleicht auch diesen Ruf am Markt genießen.
Ich will mal so langsam uns, sag ich mal, nochmal in so eine andere Richtung, ich würde fast sagen, gemeinsam so wie auf so einem Boot mal so das Ruder so ein bisschen 2 Grad verändern und aber trotzdem durchaus mal jetzt gerade noch den Anschluss. Okay, wenn du da jetzt so drauf schaust und sind ja so ein bisschen beyond KPI, habe ich ja verstanden, du sagst ja genau, sicherlich ist das sehr komplex und es braucht eben auch so den Blick, also den Detailblick, ne, so eine, das größte Problem, so habe ich das auch offensichtlich verstanden, ist, dass man da auf so einer Metaebene darüber redet und irgendwie dann irgendwie immer so ein paar Zahlen herausgenommen werden, die dann natürlich, und deswegen, darüber haben wir ja gerade gesprochen, dann ideologisch aufgeladen werden und dann eigentlich völlig am Ziel vorbeischießen, beziehungsweise fast sogar eine Fehlinformation ist. Und jetzt sagst du ja auch, naja, das ist im Grunde ja auch nachvollziehbar, weil, und das hatte ich so verstanden, das ist so komplex und du musst es eigentlich im Grunde so auch im Einzelfall fast betrachten, um es zu verstehen, dass es im Grunde für mich jetzt fast sogar die Frage ist, wenn du da jetzt so drauf schaust, und jetzt könnte man ja sagen, oh, weißt du, der Markt, der entwickelt sich eigentlich für uns, ne? Wir können ja eigentlich sitzen und können im Grunde ganz ruhig weitermachen und brauchen eigentlich nur hinterherlaufen und alles irgendwie links und rechts quasi, weißt du, wie so ein Fischcrawler sozusagen einsammeln. Aber was ist das? Und jetzt frage ich dich mal so ganz persönlich, wo bist du richtig pisst gerade, wo du auch so sagst, alter Falter.
Wasserstoff.
Okay.
Wasserstoff. Mir kommt direkt ein Thema so sehr in den Kopf, weil es ist definitiv Wasserstoff, vor allem im LKW-Bereich. Ich meine, wir haben diese Welle im PKW-Bereich jetzt endlich hinter uns. Diese Wasserstofflüge von, ich sag mal, Politik und teilweise auch unseren OEMs, Gaskonzerne sind da ganz vorne mit dabei. Einer, finde ich, der größten ideologischen Stories oder ich sag mal, wir müssen nichts machen. Eine neue Wasserstofftechnologie wird alles verändern und ist alles kein Problem. Geschichte, die echt so viele gefressen haben und daran wirklich teilweise ihre, ne, beyond KPIs, ihre KPIs gesetzt haben. Wir wollen 100 Wasserstoff-LKWs bis 2030 haben. Und Business Case gerade gar nicht aufgeht. Und ja, sagen wir, bleiben jetzt da, ist ja eine Vorstandsentscheidung von vor 2 Jahren. Gucken wir jetzt mal weiter drauf. Der Wasserstoffpreis hat sich verdoppelt, also ein Kilogramm, Entschuldigung, sagt man ja, Wasserstoff. Die Fahrzeuge sind nicht wirklich günstiger geworden. Und ich will jetzt gar nicht nur haten, es wird mit Sicherheit auch seinen Marktanteil bekommen, definitiv. Ja, okay. Aber dann das zu nutzen, um zu sagen, okay, deswegen beschäftigen wir uns nicht mit Elektro-LKWs, deswegen beschäftigen wir uns nicht mit einer dezentralen Photovoltaikanlage. Wir bekommen ja unseren grünen Kraftstoff in Zukunft aus der Wasserstoffleitung. Ist jetzt einfach mal ein so ein Thema, was mir gerade im Kopf gehört, wo wir echt viele Kunden oder wo meiner Meinung nach viele Kunden falsch abbiegen.
Ja.
Und ich gerne mich in diesem Thema mit vielen Kunden mal tiefer einfräsen würde und mal weg von was wurde berichtet, was war in der Vergangenheit, hinzu, was liegt jetzt gerade an Zahlen, Fakten, Daten im Markt und gibt es für Chancen für die Zukunft, vielleicht jetzt schon zu handeln, jetzt schon Elektro-LKW wirtschaftlich bei sich zu integrieren, das wäre einer meiner, ich glaube, meiner Hauptthemen.
Mhm. Ja. Ich will jetzt mal, ich weiß gar nicht, einen harten Cut hört sich so, also will ich gar nicht machen, aber ich will nochmal so ein bisschen die Linse weiter aufziehen, weil ich ja auch hier sitze und auch tatsächlich weiß, dass mir gegenüber ja auch nicht nur ein sehr junger Mensch, sitzt, der eben schlicht und ergreifend schon Sachen macht, wo man einfach sagen muss, das ist schon schwer beeindruckend. Und gleichzeitig, und das darf ich jetzt auch durchaus sagen, hatte ich natürlich die Gelegenheit, mit einem Menschen aus deinem persönlichen Umfeld zu sprechen. Ich würde fast sogar sagen, einer deiner besten Kumpels. Und ich will einfach sagen, was mich tief beeindruckt hat, dass er mir berichten konnte, dass du ja nicht nur einfach ein totaler Macher bist, sondern und da würde ich jetzt ganz gerne mal auch so in Bezug auf das ganze Thema so Greenflash, Menschen, was ist hier eigentlich so die Idee von diesem ganzen Unternehmen? Und da ist ja, wie gesagt, das eine, und das haben wir jetzt vielleicht auch so, finde ich, durchaus in der Tiefe mal besprochen, Produkt, Innovation, am Markt zu sein, klar, Vertrieb zu machen, Wirtschaftlichkeit, also alles Dinge, da, wie gesagt, da habe ich jetzt auch das Gefühl, da Da gibt's jetzt gar nichts mehr zu sagen.
Wir haken das Produkt jetzt ab.
Genau, wir haken das Produkt jetzt ab. Es ist genug gepitcht. Wer also Bock hat, irgendwie den Johann mal kennenzulernen, ich bin der festen Überzeugung, man kann ihn relativ leicht finden. Und da braucht man eigentlich gar nicht diesen Podcast für. Aber nichtsdestotrotz, genau. Und will da einfach mal doch so eine andere Facette. Und ich hatte mir vorher im wahrsten Sinne des Wortes die Erlaubnis geholt, dass wir darüber auch sprechen dürfen, von dir als Mensch holen. Und das muss ich echt sagen, hat mich dann auch nochmal beeindruckt, dass du einfach mit deinem, ich würde jetzt einfach mal sagen, besten Kumpel, da lass mich gerne korrigieren, schon so irgendwie im jugendlichen Alter dich entschieden hast, irgendwie auch noch einen ganz anderen, ich nenne das jetzt mal, Beitrag zu leisten. Und mit deinem besten Kumpel, du darfst mich jetzt gerne vervollständigen, tatsächlich dich entschieden hast, einen Menschen auch zu begleiten, der vielleicht, und das muss ich jetzt mal sagen, jetzt könnte man ja denken, sitzt mir jemand gegenüber, also wer hier nicht performt, der ist ihm total egal, sondern im Grunde eigentlich, sag ich mal, eine ganz, ja, berührende menschliche Facette von dir zu sehen ist. Willst du mal so zwei, drei Worte dazu sagen?
Also ich versuche schon eigentlich damit nicht so Werbung zu machen,
ja,
weil ich weiß, mich deswegen, da irgendwo für, weil ich weiß, im Endeffekt ist das von mir ein Kumpel, ich betreue seit, ich glaube, 5,5 Jahren jetzt eine Person, ja, mit körperlicher und geistiger Behinderung und freiwillig, also es kriegt so eine Versicherungsentschädigung, ist auch darüber versichert, aber Aufwandsentschädigung, genau so heißt es. Ist natürlich in meinem Unternehmen oder in meinem Setting dann natürlich nicht das Incentive. Ja, ich glaube, ich bin schon, und ich glaube, das ist auch meine Stärke. Ich bin jetzt nicht eigentlich der richtige Deep Techniker. Ich kenne mich schon noch sehr aus mit Marktszenarien XY, aber Mensch und Menschen bewegen Menschen. Das ist immer so mein Credo, auch einfach sehr viel mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu bewegen, Menschen zu begeistern. Und eine Person, die mich da immer wieder begeistert, ist halt, ich nenne ihn gerne auch mein Kumpel, der ja vom geistigen Stand einige Jahre jünger ist, aber einfach auch, wie aufmerksam er gegenüber teilweise seinen Mitmenschen ist, wie sehr er Emotionen, obwohl er viele Sachen auch nicht versteht oder gar nicht greifen kann. Also er weiß zum Beispiel nicht, was Geld ist. Er weiß auch eigentlich nicht, ja, so ganz, ganz grundlegende Dinge. Das vorstellen wir vielleicht so ein Fünfjähriger. Und aber trotzdem, wie sehr er Emotionen einfangen kann, wenn jemand vielleicht schlecht gelaunt ist oder irgendwie auch, wie sehr auch teilweise einen menschlich begeistert oder, also weiß nicht, ich kann es ganz schwer beschreiben. Es ist auf jeden Fall, gibt mir unfassbar viel. Ich mache es sehr gerne, mache regelmäßig mal was. Wenn wir zum Beispiel letzte Woche hier Düsseldorf, Caravan-Messe, fahren wir so einen Samstag dahin und gucken uns Wohnmobile an, von einmal im Jahr im Urlaub mit einem Wohnmobil. Das ist so unser Top-Hobby. Und ja, ist ein Hobby von mir, was ich sehr gerne mache, gemeinsam mit zwei Kumpels. Ist dann immer noch mal ein bisschen, macht dann noch mehr Spaß in der Dreier-, Vierer-Konstellation. Man so richtig wie so eine Clique gefühlt. Und ja, ist eine andere Facette von mir. Ich würde nicht sagen, ist es eine andere Facette? Eigentlich ist es die gleiche. Ich glaube auch hier im Unternehmen, im Endeffekt bin ich auch Mensch. Ich verstell mich nicht. Ich bin derjenige, der so gekommen ist, wie er hier heute auch noch sitzt. Und Mensch zu sein, auch die Interessen der Menschen zu verstehen, zu berücksichtigen, in gewisser Weise ihnen aber auch zu erklären, dass das Unternehmen auch natürlich Interessen hat, die wir verfolgen müssen, dass es ein gemeinschaftliches Ziel ist, dass es kein Unternehmen gegen Mitarbeiter, sondern in unserer Arbeitskultur ist es wirklich ein Wir und wir suchen gemeinsam irgendwie unser Ziel zu erreichen, gemeinsam an unserer Vision zu arbeiten. Und ja, ich glaube, das ist schon was mir auch sehr wichtig ist. Ohne diese Punkte hätte ich auch, glaube ich, keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob ich angestellter Manager sein könnte. Mhm. Ich will, glaube ich, eigentlich weiß ich es, ich kann es nicht, sondern ja, ich bin Mensch und mit Sicherheit auch mit Schwächen, mit Stärken und man gleicht sich aus und ja, ich glaube, das wissen viele hier wertzuschätzen und treten deswegen vielleicht auch in unserem Unternehmen, in unserer Kultur ganz anders auf. Versuchen vielleicht mal das Ego mal ein bisschen an der Seite zu packen und kommen mal mehr als Mensch und erzählen nochmal von ihren Schwächen und versuchen aber auch bei anderen zu stärken und nicht nur an sich zu denken. Und ja, das vielleicht einfach mal so dazu.
Und das will ich jetzt mal sagen, gehört für mich ja übrigens auch zu dem ganzen Thema Regenerative Wirtschaften. Also im Grunde, ne, ist ja auch durchaus die Überlegung und das ist ja das, und das finde ich ja eben tatsächlich auch so schön und ich würde auch fast sagen, das ist das, warum wir auch zusammensitzen. dass du eben zum einen ja gesagt hast, das ist ja jetzt nicht ein anderer Johann, sondern das ist ja auch ein Teil von mir. Ne? Und gleichzeitig finde ich es aber trotzdem beeindruckend, das darf ich einfach mal sagen, dass du, und das ist mir schon irgendwie zumindest auch jetzt in unserem Vorgespräch, und ich darf übrigens verraten, das sage ich jetzt quasi unter uns, ohne dass das jemand hier hört, das ist übrigens schon unser zweiter Versuch, das hat aber was damit zu tun.
Der Stefan, der ist noch Podcast-Newcomer.
Dankeschön.
Aber wir akzeptieren ja Fehler, Stefan, ne? Deswegen.
So, also, Podcast zu Ende, danke. Nein. Ich glaube, das darf ich ja ganz offen sagen, wie das ja manchmal so ist. Da gibt's so kleine technische Herausforderungen, die man einfach, und das ist so Kleinigkeiten, so im Grunde, wenn dann so zwei Zappelfilme bewegen, wie wir beide hier vor dem Mikro sitzen, die ganze Zeit hin und her wippen.
Wir haben auch einen ganz anderen Podcast jetzt aufgenommen wie der erste. Also, das muss schon
sagen. Ja, wobei, ja, so anders gesagt, ist das gar nicht. Aber du wirst natürlich jetzt sagen, der hat eine ganz andere Tiefe und Qualität. Das musst du jetzt sagen, fairerweise.
Ja.
Nein. Aber worauf ich hinaus will, ist, genau, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber.
Ich weiß, worauf du hinaus wolltest.
Dann hilf mir.
Auf das Thema Mönch, da waren wir stehen geblieben. Und was ich da vielleicht noch zu ergänzen möchte, das ist nicht, das bringt viele, glaube ich, durcheinander, dass das im Konflikt steht zur Leistung. Ja. Und das ist es eben nicht. In meiner Welt auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch nicht in der, also ich bin mir sicher auch in der Welt bei Greenflash nicht. Dass vor allem Menschen, wenn die auch als Mensch kommen können und sich entfalten können und auch über Probleme und Fehler reden können, trotzdem auf, oder eigentlich genau dann auf ihre Top-Performance, wie sie bekommen. Mhm. Und das steht auch schon im Vordergrund. Das ist genauso Teil, dass jeder hier wachsen möchte, wir als Unternehmen möchten wachsen, jeder persönlich möchte wachsen und eigentlich da versuchen, die Infrastruktur herzustellen, dass jeder halt diesen Weg hier gehen kann. Und ja, das macht dann einfach richtig Spaß. Und ich glaube, das ist das, was mich als Mensch erst noch richtig erfüllt. Sicherheit auch mal das technische Lächeln, wenn da so ein Projekt umgesetzt wird oder auch natürlich aus der Unternehmerbrille, wenn man die Umsätze steigert. Aber wenn du siehst, wie Menschen sich entwickeln, Entwicklungsschritte gehen und ich sag mal von den ersten Mitarbeitern, die heute teilweise extreme Verantwortung in irgendwelchen Rollen haben, siehst, wie die mit einem Lächeln vom Arbeits- oder mit einem Lächeln ins Büro reinkommen. Das ist was, was mich richtig als Mensch erfüllt. Und ich glaube, wofür ich irgendwie tagtäglich aufstehe und was mich eigentlich ja richtig begeistert.
Aber dann lass uns doch mal an der Stelle noch mal einen Schritt tiefer gehen, weil was du ja beschreibst, sag ich dir ganz ehrlich, ist ja durchaus auch, manchmal steht das ja eben, du hattest zwar gerade schon gesagt, das ist kein Konflikt für dich, aber ist ja manchmal schon ein Paradox. Also Performance und wir sind total nah bei, also wir sind total beieinander. Ich glaube ja auch zutiefst daran, dass richtig performante Teams und damit performante Organisationen und damit performante Geschäftsmodelle, ich will gar nicht sagen, vielleicht gerade in unserer Zeit, vielleicht war das schon immer so, wirklich richtig, richtig gut funktionieren, wenn man eigentlich vermeintlich dieses Paradox ja irgendwie richtig gut moderiert. Also auf der einen Seite sowas von, ich würde jetzt mal sagen, Menschen fühlen sich wohl in ihrer Haut, das ist ja eigentlich total einfach, also genau, ist ja eigentlich kompliziert.
Die Formel ist gar nicht so schwer, ich kann mich auch nicht so richtig reinversetzen, wieso da nicht mehr Unternehmen mitarbeiten. Also die Leute fühlen sich wohl, die Leute haben eine Perspektive, die Leute haben ein höheres Ziel, das ist natürlich auch in viele junge Leute hier, die auch noch Karriere machen wollen. Die haben wieder eine Perspektive, auch Karriere in einem Bereich zu machen, der sich entwickelt, der wichtig wird, der eine Relevanz hat im System, der vielleicht sogar mal Technologien in Deutschland entwickelt, die wir in Europa oder weltweit verkaufen können. Und da frage ich mich auch, dass die Leute sich so wundern, dass junge Leute nicht motiviert sind, wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, beim Kohlekraftwerk ihre Ausbildung machen. Wo ist da die Perspektive? Wo ist da die Motivation, nach vorne in die Zukunft zu schauen? Und ich glaube, dass das einfach was ist, was wir in unserer Branche und vor allem bei Greenflash halt liefern können, was wir auch bewusst und messbar machen durch unterschiedlich ja im HR ausgearbeitete Tools und Systeme, mit denen wir dort arbeiten, durch die Führungskräfte, die da mit den Leuten drüber sprechen. Und ja, das ist im Endeffekt, glaube ich, was ein Unternehmen richtig erfolgreich macht, was wir können und wie wir es auch geschafft haben, halt Top-Leute zu Greenflash zu bekommen. Mhm. Und wir haben kein Recruiting-Problem. Es ist nicht so, als hätten wir Probleme, Leute zu finden, weil wir kommen an eine Wachstumsgrenze, weil wir kein Fachpersonal finden. Haben wir nicht. Mhm. Wir nehmen, ich glaube, mittlerweile sind wir bei einer Quote, ich glaube, von 2%, also von unseren, ich weiß nicht, 20.000 oder 30.000 Bewerbungen, die wir irgendwie aktuell pro Jahr haben, nehmen wir, ich glaube, ich kann jetzt nicht genau, also 2% ist auf jeden Fall die Quote, passt natürlich jetzt nicht zu unserer Mitarbeiterzahl. Ich glaube, da wird noch abgezogen, was alles nicht als Bewerbung zählt, weil das eben wie ein Profil aus irgendwo aus der Welt kommt, was gar nicht als offizielle Bewerbung zählt. Und das macht dann auch richtig Spaß, auch als Unternehmer, weil im Endeffekt ist dem Wachstum und auch ja eigentlich keine Grenzen gesetzt, weil wir eigentlich unschöpfbares Potenzial von Menschen bei uns reinholen können, wenn wir sie brauchen, in welchen Bereichen, überall einfach teilweise auch die besten und die motiviertesten Mitarbeiter zu haben. Und ich sag mal, im Endeffekt ist im Verhältnis dazu das Produkt zweitrangig und auch, wie du es schon sagst, beyond KPIs, eigentlich auch der KPI.
Jetzt aber trotzdem nochmal, ich will ja immer nochmal, ich sag ja, wie gesagt, du bist 24 Jahre alt, ich will da jetzt nicht drauf rumreiten, jetzt mache ich es aber gerade.
Stefan, 25. Bei unserem ersten Podcast war ich.
Mein 25. Gott, ach da. Ach, au! Guck mal, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
danke, Stefan.
Ja, aber ich will da nochmal bleiben. Ich bohre da jetzt nochmal nach. Hast du irgendwie ein Buch gelesen? Hast du irgendwie eine Erscheinung gehabt und hast gesagt, okay, also wenn ich ein Unternehmen gründe, dann muss das irgendwie auch eine Wohlfühlkultur sein? Also lass uns mal.
Ich habe tatsächlich so ein paar Erscheinungen gehabt, muss ich wirklich sagen. Echt? Also ich bin echt in meinem Leben auf ein paar Menschen getroffen, die sehr erfolgreich waren, die immer wieder gesagt haben, scheiß mal auf die Zahl. Scheiß mal nur auf das Produkt oder den finanziellen Aspekt, sondern stell den Menschen in den Vordergrund.
Okay.
Und die Passion. So dieses sich mit dem Thema identifizieren, Leute zu haben, die darauf Lust haben, Lust auf diese Reise haben, für die das nicht nur ihr Job ist. Und ja, seit Tag 1 irgendwie schon daran gearbeitet, aber auch natürlich recht schnell Verstärkung durch Führungskräfte bekommen, die genau auch so handeln und arbeiten und ja.
Ja gut, und die Kunst ist wahrscheinlich jetzt rauszufinden, wer meint's ernst und wer ist eher ne, auf so einer Bullshit-Bingo-Ebene unterwegs, ne, so für, okay.
Ja. Und ich glaube, dafür haben wir halt einen sehr guten Recruiting-Prozess. Mhm. Ich war vielleicht am Anfang in den letzten 2-3 Jahren war das vielleicht dann doch nochmal schwieriger. Aber ich glaube schon, dass unser Recruiting-Filter sehr, sehr gut genau das adressiert. Mhm. Und wir wirklich mit den Leuten über deren Ziele und Erwartungen und über das große Ganze sprechen und nicht nur ins Schulzeugnis von der Mathe-Klausur 2012 reingucken und fragen XY. Das ist. Mhm.
Bist du noch dabei? Oder jetzt wahrscheinlich nicht bei allen, aber bei welchen, wo? Ja.
Bin ich nicht mehr dabei.
Ach, bist du gar nicht mehr dabei?
Nee, wir haben sehr gutes Recruiting. Ich habe da sehr viel Vertrauen drin. Ich mache es auch sehr gerne. So im Führungskräftebereich, natürlich bin ich da noch voll mit dabei.
Worauf achtest du da? Dein Bauchgefühl oder was ist das?
Nee, wie gerade beschrieben.
Okay.
Passion, Energie. Es sind nicht die, wenn ich das mal so abhaken kann, weil ich glaube schon, manche Leute stellen sich das manchmal im Bewerbungsprozess. Ich habe das manchmal bei Freunden von mir, wenn die erzählen, die haben sich da und da beworben. Es sind nicht die Noten. Es ist nicht das Zeugnis. Es ist auch nicht der Lebenslauf. Mit Sicherheit gibt's Erfahrungen, die man irgendwo sammeln muss und Grundkenntnisse, die man irgendwo erlernen muss. Aber im Endeffekt ist das, möchte diese Person gemeinsam mit uns diese Reise gehen, hat sie Lust darauf, sich hier bei Greenflash einzubringen, Teil von dieser Gemeinschaft zu sein, das gleiche Ziel, und das ist das höhere Ziel, eine CO2-neutrale Industrie anvisiert und das einfach sich damit identifizieren kann. Und das merkt man. Mhm. Also, dieses Bauchgefühl muss man vielleicht entwickeln, aber nach einem gewissen Zeitraum, finde ich, ist das irgendwann.
Hast du schon mal daneben gelegen?
Ja, klar. Natürlich.
Also, und dann?
Haben wir daraus gelernt. Also, wir haben daneben gelegen, dann muss man die Konsequenzen daraus ziehen. Und
was heißt denn für dich daneben gelegen? Also war irgendwie, keine Ahnung.
Ja, einfach mal eine Fehleinstellung, wo du sagst, boah, ich glaube, der kann sich oder der passt zu uns, der passt zu diesem Thema. Und im Endeffekt sind das Leute, die vielleicht einfach nur hier waren, um einen Schritt in ihrer Karriereleiter zu gehen, aber vielleicht nicht wirklich langfristig sich hier gesehen haben, nicht sich wirklich mit dem Ziel identifizieren können. Und ja, das wirklich einfach nur für sie ein Job war, um vielleicht 5.000 Euro mehr zu verdienen. Und da vielleicht auch einer meiner oder unserer spannendsten Recruiting-Tipps.
Okay.
Recht früh im Prozess zu sagen, wir stellen unter dem ein, was du vorher verdient hast.
Okay.
So, jetzt muss die Person sagen, oh, jetzt muss ich mich bewusst für Greenflash entscheiden, weil ich entscheide mich ja nicht für 5.000 Euro mehr.
Mhm.
Und so haben wir echt viele ja, Tricks oder Taktiken, wie wir filtern, ja, was die Leute wollen, was eigentlich deren intrinsische Motivation auch irgendwie ist. Das ist schon schwer auch zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob ich das so rüberbringen kann. Ich glaube
auch, das will ich ja auch mal sagen, ich will da mal so ein bisschen zur Seite springen. Ich glaube ja auch zutiefst übrigens, das ist ja auch vielleicht sogar Teil, nee, nicht vielleicht, sondern das ist Teil, finde ich. Also übrigens von den Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe, immer so. Ich glaube ja zutiefst, es gibt so Bereiche, vor allen Dingen auch im unternehmerischen Kontext, die sind zum Beispiel auch beyond words, wo es nicht mehr darum geht, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ja. Ich kann es dir nicht rechnen, ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie, ich sag jetzt mal fast, irgendwie fühlt sich's komisch an oder irgendwie so. Hast du dann Probleme, irgendwie gesund Grenzen zu setzen? Ist ja auch so ein Teil, da muss man ja auch sagen. Also ich könnte jetzt, also wenn ich alleine mich angucke, dann weiß ich, das war sicherlich eine große Herausforderung. Vielleicht in meinem Leben, aber hast du irgendwie Probleme, gesund Grenzen zu setzen? Oder zu
Komm sagen, ich wieder ein bisschen zu der Philosophie, wenn du Dinge machst, die dir Spaß machen, wenn es deine Passion ist und deine Passion ist es, von mir aus Tennisspieler zu sein, du spielst den ganzen Tag Tennis und andere Leute haben nach einer Stunde Tennis schon so einen Kopf. Und genauso auch im Job, andere Leute, die gehen arbeiten 5 Stunden oder 10 Stunden in der Woche und die sind genervt hoch 10 von ihrem Arbeit, von ihrem Job oder von dem, was sie dort machen. Und ich glaube, bei uns ist es so, dass viele Leute einfach auch über die 40 Stunden, die ja tätig sind und nach Hause gehen und extrem erfüllt sind. Und ich bin vielleicht der Extremfall davon, weil mir das am meisten Spaß macht vielleicht sogar. Und bei mir sind es dann vielleicht nochmal 20 oder 30 Stunden mehr. Und ich gehe dann vielleicht ins Wochenende und dann vielleicht ist es auch erst der Samstag oder vielleicht ist es auch erst der Sonntag. Aber ich sag trotzdem, ich hatte in der Woche Spaß. Ich habe das nicht gemacht, weil ich es muss. Ich fällt auch da nochmal, in meinem Alter natürlich keine Familie, auch keine Verpflichtungen. Im Endeffekt könnte ich auch jetzt ein Auslandssemester machen in den USA und mach Party. So, ich entscheide mich ja frei dazu. Und ich glaube, dass auch vor allem die Leute, die bei uns arbeiten, das sind hochqualifizierte Leute. Das ist nicht so, die hätten nicht keinen Job ohne Green Flash. Die können auch woanders arbeiten. Und es gibt mit sicher auch Leute, die jetzt gerade woanders vielleicht sogar noch 5.000 oder 10.000 Euro mehr verdienen. Aber denen gefällt es ja einfach. Die haben Lust darauf, was wir machen. Denen gefällt unsere Arbeitskultur. Denen gefällt ja unser gemeinsames Wachstum, unser Miteinander. Und so ist es auch bei mir. Und ich glaube, wenn das nicht mehr da ist, würden mir auch die Stundenzahl, die ich investiere, extrem schwer fallen. Habe ich bis jetzt noch nicht. Und deswegen ja, fühle ich mich sehr wohl. Ich bin gesund, ich mache viel Sport.
Das wäre tatsächlich mal meine nächste Frage gewesen, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, sag mal, 24, ich kann auch aus dem Vollen schöpfen, gar kein Problem für mich.
25.
24? Das habe ich jetzt gerade mit Absicht gesagt.
Da bin ich jetzt drauf reingefallen.
Also mit 25 war alles einfacher. Jetzt, aber mit 25 ist natürlich alles anders. Also mit 24 war es noch so, dass du aus dem Vollen schöpfen, mit 25 ist so ein Kipppunkt übrigens, kann ich dir sagen, aus meiner Erfahrung. Mit 25 geht's bergab übrigens.
Merke ich noch nichts von.
Ja, das ist das. Nee, aber was machst du für, genau, du hast gerade schon gesagt, ich meine jetzt mal Thema Regeneration, jetzt kannst du ja auch sagen, was machst du für dich? Ich meine, klar, jetzt hast du, keine Ahnung, ich bin da bei zwischen 80 und 100 Stunden die Woche, kein Thema, aber keine Ahnung, hast du denn entschieden, nicht mehr zu schlafen oder hast du irgendwie, sagst du auch, okay, es gibt echt so ein paar Sachen, wo ich sage, ganz konsequent, da gehe ich raus aus der Belastung, da kümmere ich mich wirklich nur um mich?
Also, ich höre gerade eine Antwort drauf, also mich entlastet Innovation, das hört sich irgendwie komisch an, aber...
Sieht sehr schlau an übrigens gerade, will ich dir nur sagen.
Ja, dankeschön. Ich habe tatsächlich auch noch nicht so häufig gesagt. Aber im Endeffekt ist es schon so, Innovation heißt für mich auch mal irgendwie vielleicht mal 3 Tage irgendwo eine Stadt zu sehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und meine Königsdisziplin ist dann wirklich, und das sind oft auch Chancen, die mir erst die Firma ermöglicht. Zum Beispiel hatte ich die Chance, 2 Wochen durch Silicon Valley zu reisen und Apple und Tech-Konzerne und Startup und Kultur. Das ist für mich so eine Erfüllung, wo ich wieder für mich auch mal einen Nordstern bekomme, wieso man auch vielleicht manchmal an Dingen arbeitet, die einen dann irgendwie ein bisschen mehr belasten, weil man irgendwie, ja, dieses, mich entlastet Innovation. Das kann.
Was hast du denn da mitgenommen, Silicon Valley? Sag mal so, was ist so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das war total krasser Scheiß so ungefähr?
Kultur. Die Innovationskultur, das Mindset.
Was genau?
Und Business Development Mitarbeiter haben wir auf dem Startup Event oder auf dem AI Kongress dort kennengelernt. Der arbeitet heute bei uns im internen Projektmanagement.
Ah, so. Guck mal hier.
Also direkt auch.
Wobei, muss man ja auch sagen, schwer beeindruckend. Also fährst nach Silicon Valley und triffst da jemanden, der jetzt quasi nach Essen kommt.
Ja. Er hat gestern noch gesagt, es gefällt ihm hier sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich die Ausgabe so richtig... Also im Unternehmen, das glaube ich ihm, aber er meinte auch Wohnort Essen.
Hey,
aber
hey, vorsichtig, ja, du sitzt hier, ne? Da muss ja ein bisschen Lokalpatriotismus hier, ne?
Ja.
Aber okay, ja, jetzt habe ich verstanden. Also du hast mal
genau, einmal
einen
das,
Mitarbeiter rekrutiert und was noch?
Innovation, dann ist es aber vielleicht auch Mensch, auch da privat mal Kumpels, Familie, dann, wie gesagt, schon mein auch, ich habe kein gutes Wort dafür, mein ja, eingeschränkten Kumpel, einfach da einfach auch mal ein bisschen Mensch zu danken, ein bisschen weg von ja noch mehr Mensch, wo man noch mehr Mensch sein darf, auch mal noch mehr Fehler macht und sich vielleicht auch mal fallen lässt, ne, nicht dauerhaft konzentriert ist und solche Themen. Und das Dritte, vielleicht die Hoffnung, also dieses, ich meine, wir können ja nicht aufgeben, ne, ist schon auch ein bedrückendes Thema für Leute, die vielleicht immer das ein oder andere Klimabuch / wissenschaftliche Studie sich mit beschäftigen und zu sagen, ja, wenigstens arbeiten wir dran. Hm. Wenigstens investiere ich meine Zeit für irgendwas, wo ich nicht nach 20 Jahren sage, ey, sag mal, was hast du da gemacht? Und im Endeffekt ist es vielleicht auch die Hoffnung und irgendwie vielleicht auch das Gewissen, damit vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen, dass man sein Können und vielleicht auch Know-how und Skills für was einsetzt, was irgendwo einen gesellschaftlichen Mehrwert hat.
Hm.
Das finde ich irgendwie auch. Also ist auch was.
Ich glaube ja nicht nur einen gesellschaftlichen, sondern im Zweifel ja auch, nicht nur im Zweifel, sondern ja eigentlich auch unmittelbar. Und ich sag jetzt mal bewusst nicht nur Natur, sondern im Grunde alles das, was uns ja auch ehrlicherweise unser Leben ermöglicht auf diesem Planeten. Das muss man ja schon auch mal sagen, ne? Also.
Ja, und.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich es zu groß mache für dich, aber irgendwie so. Also ich fand das gerade ganz schön und beeindruckend, dass du sagst.
Ich glaube, das sind die drei Bereiche, wenn ich das so zusammenfasse.
Ja. Hoffnung ist ein sehr, sehr schönes Wort übrigens, finde ich.
Hoffnung, Zukunft, ich meine, wie gesagt, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, mit 24 Jahren habe ich natürlich noch ein paar Jahre.
Außerdem bist du ja auch 25, jetzt ist das Thema ja durch, deswegen.
Und das ist halt schon auch, und ich glaube, da kann ich echt oft viele junge Leute verstehen, die gerade im Studium sind oder teilweise noch jünger sind. Die haben keine Hoffnung.
Okay.
Und also was ich total krass finde, wenn sie zum Beispiel jetzt die Landestagswahlen da in Sachsen und Thüringen, da merkt man mal, wir haben ein richtiges Problem mit unserer Jugend. Und da muss man sich so langsam mal Gedanken machen, glaube ich. Also das ist was man wirklich ernst nehmen sollte. Und ja, ich finde das gut. Ich könnte, glaube ich, nicht ohne Hoffnung. Ich bin Optimist, so.
Hm.
Ja, ist, glaube ich, doch auch wirklich, wirklich wichtig, an was zu glauben, was in der Zukunft passiert. Und nicht, dass die, wenn man dauerhaft abends ins Bett geht und man glaubt, die Zukunft wird schlechter, was ist das für eine bedrückende Motivation, mit der man jeden Tag an den Start geht.
Mhm.
Und ja, ich glaube, das ist schon was auch, wo auch Motivation im Unternehmen dann durch entsteht.
Mhm.
Da steht kein KPI oder irgendwas drüber, wo man glaubt, wenn die Leute jetzt ihr KPI erreichen, dann
Mhm. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das irgendwie so ein ganz schöner, natürlicher Fluss ist und ich finde das irgendwie fast auch wie so eine Art schönes, fast in Anführungszeichen Schlussplädoyer, weil ich irgendwie zum einen glaube, dass du jetzt zum Beispiel auch gerade mit diesem Begriff Hoffnung, ehrlicherweise, das war ja gar nicht irgendwie so geplant, deswegen finde ich es gerade ganz schön, dass du das irgendwie so als eine Art von, weiß nicht, Treiber, klingt jetzt so ein bisschen performant. Ja,
klingt ein bisschen,
nee, aber nochmal,
ich hochgegriffen, aber im Endeffekt ist das so. Und
das Schöne ist ja eigentlich, und das kann ich ja jetzt sogar sagen, wie gesagt, du mit 25, lustigerweise, ich bin 52, also guck mal, das ist ja hier so, genau, und kann eigentlich nur sagen, wie schön das ist, dass es ja tatsächlich auch Menschen wie dich gibt, und zwar eben gerade eben auch in einem Umfeld und Unternehmertum.
Ich würde schon noch sagen, wie ihr oder wir bei Greenflash, weil ich glaube, dass ich da nicht nur für mich spreche, so aus dieser Perspektive, sondern auch schon für, ja, ich sag mal, eine große kritische Masse hier bei Greenflash.
Und vielleicht macht dich das sogar gerade aus, dass du selbst da jetzt gerade, und das sage ich jetzt mal durchaus, und das nochmal ein Stück weit wieder öffnest, weil, ne, ich hatte jetzt von dir gesprochen, du öffnest das, dann sage ich einfach, genau, wie schön das eigentlich ist und tatsächlich muss ich sagen, berührend das ist, dass es Menschen dann gibt, Also jetzt wie dich, aber natürlich auch Menschen, die du ein Stück weit dann vielleicht auch anziehst. Ist ja auch schön, ne? Dass ihr da so, ich sag jetzt mal, Brothers and Sisters in Crime seid, die einfach ganz hoffnungsvoll sind und gleichzeitig eben nicht nur so als, ich sag jetzt mal, Wounded Warrior oder Angry Activist unterwegs sind, sondern mit einem ganz belastbaren, ganz seriösen Business-Modell und mit einer Idee, die vielleicht auch im ersten Augenblick so riesengroß klingt, also CO2-neutrale Industrie, wie ich schon am Anfang sagte, die gerne auch immer mal so ideologisch missbraucht wird und gleichzeitig das aber irgendwie so fast, wie soll ich sagen, auf der einen Seite mit einer großen Leidenschaft und gleichzeitig, würde ich fast sagen, so leidenschaftslos klar verargumentieren könnt, warum das total sinnvoll ist.
Das ist genau das Paradox, was wir hier leben und im Endeffekt auch alle so supporten, weil wir es eigentlich schaffen mit unserer, und im Endeffekt sind es die klaren Zahlen, die wir auf den Tisch legen, aber was immer passiv mitschwingt, ist die Begeisterung zu dem Thema und die der Mitarbeiter in dem Moment oder der Kollege in dem Moment auch mit sich trägt. Das ist das, was, wie gesagt, behind KPI oder beyond, was glaube ich, die Kunden noch mehr aufsaugen, ist das Passive, wie derjenige das vorträgt, wie überzeugt er davon ist, dass in 4 oder 5 Jahren hier 35 Elektro-LKWs fahren. Der Zahl haben sie vorher auch schon nicht geglaubt. Weißt du, was ich meine?
Ja,
das ist die Kombination, die Zahl irgendwie auf den Tisch, das ist das die fundierte Datengrundlage, die es beweist, aber den Glaubenstransfer und auch die Hoffnung und auch wirklich die, ja, wie soll ich sagen, die Übertragung kommt eher vom Mitarbeiter dann oder von dem Kollegen. Und deswegen sagen wir es bei uns, unsere technischen Vertriebler, Accountmanager, aber es sind auch die Projektleiter und Techniker eigentlich alle, den Kunden mit auf die Reise zu nehmen. Und das ist eigentlich unsere, wir nennen es bei uns Kundenreise. Das ist eigentlich das, was die Leute schaffen, was vielleicht viele andere nicht schaffen. Wenn ich da, das haben wir auch bei uns im Markt, die fahren teilweise da irgendwie, was weiß ich, mit einem V8 fahren die da beim Kunden vor. Wie willst du dich da noch irgendwie authentisch präsentieren in dem Thema? Und ja, das war nochmal so als Abschluss. Um nochmal die Zahl vom Anfang jetzt nochmal zu korrigieren, eigentlich ist es auch dort, eigentlich ist der Mensch mit einer richtig guten Grundlage.
Was kann es ein schöneres Schlussplädoyer geben? Und deswegen, ich danke dir sehr, im Anführungszeichen, für unsere kleine gemeinsame Reise. Ich hoffe sehr, dass eure Reise zum einen möglichst lange dauert und zum anderen, ich weiß gar nicht, wie ich das nenne, irgendwie so bekannt wird und gestreut wird, dass alles, was ihr euch tatsächlich dann, das darf ich jetzt mal so sagen, wünscht, auch in Erfüllung geht. Und gleichzeitig fand ich es ganz schön, dass das auch so hoffnungsvoll sein kann. Und das eben nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und nochmal, ich danke dir für unsere gemeinsame Reise und wir schicken jetzt mal diesen Podcast auf seine Reise in den Orbit und schauen einfach mal, was da draußen so resoniert. Vielleicht hört das ja auch jemand, der sagt, ey, echt wie ein cooler Laden. Und vor allen Dingen der Typ, der klang irgendwie auch so ganz cool, den will ich mal kennenlernen. Und dann hat's ja tatsächlich sogar auf der KPI-Ebene was gebracht. So, also, Johann, vielen Dank für deine Zeit.
Stefan, danke.
Ich sag da mal, alles Gute auch privat, ne?
Tschüss.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das fast schon Faszinierende nicht zu verstehen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.